Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wann und wie das menschliche Leben beginnt, darüber haben sich Philosophen, Naturforscher, Ärzte und eben auch Päpste Gedanken gemacht. 1869 sagte Papst Pius IX Entscheidendes zu Empfängnis und Beseelung. Kirsten Dietrich erklärt, warum dieses Datum bis heute wichtig ist.
Wann ist der Mensch ein Mensch? Heute redet man da von Ei- und Samenzelle, von Nidation, Einnistung, Verschmelzung von Chromosomensätzen, überhaupt vom Zusammenwirken männlicher und weiblicher Zellen. Stand der biologischen Forschung eben. Doch bis vor 200 Jahren umgab die menschliche Fortpflanzung vor allem ein großes Rätsel.
Man muss sich vergegenwärtigen, welche Umstellung es für das grundsätzliche Verständnis des Menschen und seiner intimsten Beziehungen gewesen ist, dass ein Kind allein durch zwei Elternteile entstehen soll, die sich vereinigen, dass die Befruchtung jedes Mal aufs Neue die genuine Erzeugung eines Lebewesens ist und nicht die Entfaltung eines lange gefassten göttlichen Plans.
Schreibt der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhardt in seinem umfassenden Überblick über Fortpflanzungsmedizin und aus ihr folgende Familienbilder. Was bei der Zeugung geschieht, war ein Rätsel, bis 1827 zum ersten Mal die weibliche Eizelle gesehen und beschrieben wurde, durch den Embryologen Karl Ernst von Baer. Vorher hatte man zwar schon die männlichen Samenzellen entdeckt, aber was genau geschieht, damit aus dem Zusammenwirken geheimnisvoller Lebenskräfte ein neues menschliches Wesen entsteht, war unbekannt. Die Naturphilosophen arbeiteten sich also ohne Bilder an der Frage ab, wann wird der Mensch zum Menschen? Der katholische Moraltheologe Andreas Lobhüdepohl.
Da konkurrierten auch im katholischen Denken zwei Modelle. Einmal das Modell der sogenannten Sukzessivbeseelung. Also, dass sich erst im Verlauf der Schwangerschaft die Beseelung einstellt und mit der Beseelung war dann eben der Mensch voll Mensch.
Vom Philosophen Aristoteles über den Kirchenvater Augustin kam dieses Modell der allmählichen Beseelung zu Thomas von Aquin, der die Grundlagen für das philosophisch-theologische Denken des gesamten Mittelalters prägte.
Und deshalb muss man sagen, die Seele existiere im Embryo. Vom Beginne an zwar eine Nährseele, später aber eine Sinnesseele und endlich eine vernünftige.
Wann diese vernünftige menschliche Seele im Embryo entstehe, war in diesem System übrigens ans Geschlecht geknüpft. Nach 40 Tagen bei männlichen Embryonen, weibliche bräuchten dafür doppelt so lange.
Und dann gab es die konkurrierende Auffassung der sogenannten Simultanbeseelung. Das heißt, mit dem Beginn der Fruchtbarkeit, also mit der wie auch immer gearteten Einnistung, wurde dieses neue Leben auch beseelt und mit dem Zeitpunkt der Beseelung war es Vollmensch.
Dieses Konzept machte Papst Pius IX. Vor 150 Jahren im Jahr 1869 in seinem dogmatischen Erlass Apostolicae Sedis zur Grundlage des katholischen Umgangs mit dem menschlichen Leben. Dabei hat der Papst den wissenschaftlichen Forschungsstand wohl durchaus wahrgenommen, die Erkenntnis, dass am Beginn dieses Lebens die Verschmelzung zweier Zellen steht. Wichtiger aber war ihm ein anderer Gedanke. Wenn die Jungfrau Maria, wie von ihm 1854 dekretiert, unbefleckt empfangen wurde, dann durfte sie auch zu keinem Zeitpunkt im Mutterleib ohne perfekte Seele gewesen sein. Deswegen also keine Entwicklung der Seele und damit des vollen Menschseins in Schritten, sondern von Anfang an.
Beseelung heißt nicht, dass da irgendwie etwas zucken kann und wir also etwas Lebendiges erkennen können, sondern hier ist es das Eintauchen des göttlichen Fluidums in etwas Neues.
Papst Pius IX. Legte vor 150 Jahren nicht ausdrücklich fest, dass dieses göttliche Fluidum von Beginn an im Menschen wirksam sei. Er unterschied im Text seiner Bulle einfach nicht mehr, wie das vorher geschah, zwischen beseeltem und unbeseeltem Embryo bzw. Fötus. Das hatte natürlich gravierende Konsequenzen. So wurde mit dieser Vorstellung der Schwangerschaftsabbruch in jedem Stadium zum Mord an einem beseelten Menschen.
Weil also vom ersten Tag der Empfängnis alle Formen, ja, sowohl der Kontrazeption, also sogenannte nidationshemmende Methoden, abzulehnen war. Die verhinderten, dass die befruchtete Eizelle sich einnisten konnte. Das wurde abgelehnt. Und natürlich auch in den folgenden Jahrzehnten, insbesondere in den letzten 4 Jahrzehnten, alle Formen der sogenannten künstlichen Befruchtung, die in der Gefahr steht, dass Embryonen zerstört werden. Das ist der Kern der Forderung. Alles, was Embryonen verbraucht, wenn ich das mal so sagen darf, ist verboten.
Der katholische Moraltheologe Andreas Lobhüdepohl befasst sich als Mitglied des Nationalen Ethikrates viel mit Fragen der Bioethik.
Gibt es gute Gründe, die Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle als den Beginn menschlichen Lebens zu bezeichnen, oder überzeugen die Gründe nicht? Mit Verlaub, nicht nur das katholische Lehramt hat diese Feststellung getroffen, sondern das ist die gültige Grundlage des bundesdeutschen Embryonenschutzgesetzes.
Aber auch die Vorstellung der allmählichen Beseelung des im Mutterleib heranwachsenden Wesens lebt weiter. Wenn auch nicht mehr mit der bei heutigem Kenntnisstand nur noch als Hanebüchen zu bezeichnenden Begründung durch Aristoteles oder Thomas von Aquin. Aber die Fristenlösung, mit der zum Beispiel in der Bundesrepublik ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche nicht strafrechtlich verfolgt wird, geht von genau dieser Vorstellung aus, dass es nämlich unterschiedliche Schutzstufen gibt für das Leben, das in der Gebärmutter heranwächst.
Beseelt von Anfang an, Kirsten Dietrich erinnerte an das Jahr 1869.